Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer ganz besonderen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Denn wir beginnen diesmal mit dem letzten Buch der Bibel, also mit dem Buch der Offenbarung. Ich freue mich, dass Sie zuhören und wünsche Ihnen viel Freude und Segen dabei. Wenn wir jetzt mit dem Buch der Offenbarung beginnen, habe ich dabei gemischte Gefühle. Auf der einen Seite habe ich Angst davor, dieses Buch auszulegen. Dieses Buch, das für mich zu den großartigsten in der ganzen Bibel gehört. Doch gleichzeitig kann ich sagen, ich freue mich riesig darauf, mich nun mit dem Buch der Offenbarung zu befassen. Und ich will Ihnen gerne erklären, warum das so ist. Über viele Jahre hinweg habe ich besonders gerne Krimis gelesen. Das war für mich einer der besten Wege, um mich zu entspannen. Und oft, wenn ich einmal eine kleine Auszeit brauchte, griff ich zu einem Kriminalroman. Das war für mich wie ein Hobby. Inzwischen lese ich nicht mehr so viel von Agatha Christie, aus einem einfachen Grund. Ich habe so viel von ihr gelesen, dass ich nun normalerweise recht früh herausfinde, wer der Mörder ist. Jetzt lese ich eher Dorothy Sayers. Sie ist übrigens Christin und sie packt, scheinbar so ganz nebenbei, eine Menge biblischer Aussagen in ihre Krimis. So lesen viele Menschen wichtige Passagen aus der Bibel, obwohl sie eigentlich einen Kriminalroman in der Hand halten. Wie auch immer, ich jedenfalls hatte immer viel Spaß beim Lesen von Krimis. Als ich meine erste Pastorenstelle antrat, war ich noch Single. Und nach dem Abendgottesdienst, sonntags, ging ich zu Bett und las einen Krimi. Nun ja, wenn es dann so allmählich auf 1 Uhr in der Nacht zuging, erreichte ich natürlich die Stelle, in der die Romanheldin von dem Bösewicht an die Eisenbahnschienen gefesselt wurde. Und die berühmte alte Dampflok Nummer 77 würde in 20 Minuten dort entlangkommen. Die Situation der gefesselten Frau scheint aussichtslos. Ich jedoch gehe davon aus, dass ein Held sie finden und retten wird. Doch dann erfahre ich, er steckt in einem alten Warenlager unten am Hafen, an einen Stuhl gefesselt, darunter eine Stange Dynamit. Und deren Lunte brennt schon. Selbstredend kann ich den Helden und die Heldin in einer solchen Situation nicht alleine lassen, auch wenn es schon 1 Uhr in der Nacht ist. Weil es für mich aber wirklich Zeit ist, das Buch wegzulegen, das Licht zu löschen und zu schlafen, blättere ich schnell noch zur letzten Seite des Romans. Und dort erwartet mich eine völlig andere Szene. Held und Heldin sitzen draußen im Garten hinter einem entzückenden Häuschen auf dem Land, mit weiß gestrichenem Gartenzaun und einem kleinen Baby, das auf dem Rasen spielt. Eine wunderschöne, tröstliche Szene. Und deshalb kehre ich dann noch einmal zurück an die Stelle, an der ich zuvor mit Lesen aufgehört habe. Und dort ermutige ich die Heldin und ihren Helden und sage in Gedanken, ich weiß nicht, wie ihr aus diesen Gefahren herauskommt, doch eines kann ich euch sagen, es wird gut ausgehen für euch. In der Bibel gibt es ein Buch, das trägt den Namen »Das Buch der Offenbarung«, und in diesem Buch teilt Gott uns mit, wie die letzte Szene auf der Bühne unserer Weltgeschichte enden wird. Ich bin sehr beunruhigt, wenn ich sehe, was in unserer Welt heutzutage geschieht. Viel Beängstigendes ist zu sehen. Und wer es wagt, ehrlich in die Abgründe hineinzusehen, der erblickt ein finsteres Bild. Und da frage ich mich, wie wird es am Ende ausgehen? Was ich dann immer wieder mache, ist Folgendes. Ich schlage das letzte Buch der Bibel auf, das Buch der Offenbarung. Und sobald ich anfange, darin zu lesen, stelle ich fest, keine Sorge, es wird gut ausgehen. Der Schriftsteller Emerson schrieb, die Dinge sitzen im Sattel und reiten die Menschheit. Martin Luther sah das ähnlich. Auch er verglich den Menschen mit einem Reittier. Und dieses Reittier hat immer einen Reiter. Wenn aber Jesus nicht derjenige ist, der mich reitet, dann werde ich vom Teufel geritten. Und das ist auch mein Eindruck. In der Tat sieht es so aus, als würde der Teufel ein Fest nach dem anderen in unserer Welt feiern. Und ich meine, dem ist auch so. Aber Gott wird dem Treiben des Teufels ein Ende machen. Gott höchstpersönlich wird die Herrschaft antreten, wobei er genau genommen seine Herrschaft niemals abgetreten hat. Gott treibt die Geschichte voran, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem er seinen Sohn Jesus Christus auch sichtbar zum Herrscher über das ganze Universum einsetzen wird. Zurzeit sieht vieles düster aus. Ich denke, wer wirklich genau hinschaut, der kann das Böse in unserer Welt nicht übersehen. Die Welt ist in einem heillosen Zustand. Aber ich bin kein Pessimist, denn es gibt das Buch der Offenbarung. Und deshalb kann ich jedem zusprechen, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, Sie müssen keine Angst haben. Für Sie wird es am Ende gut ausgehen. Wenn die Geschichte unserer Welt enden wird, wird nur einer ganz oben stehen, Gott. Und deshalb bin ich froh, dass ich zu ihm gehöre. Der Reformator Calvin formulierte es so: Besser jetzt Verluste in Kauf nehmen und am Ende gewinnen, als jetzt gewinnen und am Ende alles verlieren. Ich will Ihnen sagen, ich bin auf der Seite, die im Moment zu verlieren scheint. Aber wir werden am Ende als die Gewinner dastehen. Warum ich das so sicher weiß? Weil ich das Buch der Offenbarung gelesen habe. Und ich hoffe, dass Sie es gemeinsam mit mir in den kommenden Sendungen genauer anschauen werden. Ich sprach davon, dass ich mich dem Buch der Offenbarung mit einer gewissen Furcht nähere. Und das nicht in erster Linie deshalb, weil meine eigenen Fähigkeiten lückenhaft sind, auch wenn das natürlich ganz offensichtlich der Fall ist. Doch für meine Befürchtungen gibt es viele andere Ursachen. Zuallererst könnte es bei den Zuhörern zu wenig Vorkenntnisse geben. Wie manche von Ihnen wissen, ist das Buch der Offenbarung das 66. Buch der Bibel. Es ist das letzte Buch. Das bedeutet, es gibt 65 andere Bücher, die wir eigentlich kennen müssten, bevor wir uns mit dem Buch der Offenbarung beschäftigen. Sie brauchen normalerweise grundlegende Kenntnisse von allen biblischen Büchern davor. Ein Gespür für die Schriften der Bibel, gepaart mit einem fundierten Wissen ihrer Inhalte, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um das Buch der Offenbarung zu verstehen. Bei manchen von Ihnen ist das sicherlich der Fall, und allen anderen mache ich Mut. Begleiten Sie uns dennoch auf unserer Reise ins Buch der Offenbarung. Denn ich will mein Bestes geben, um die Zusammenhänge zum Rest der Bibel deutlich und verständlich zu machen. Möglichst jeder sollte meinen Erklärungen folgen können, auch ohne Vorkenntnisse. Etwas Zweites beunruhigt mich, wenn wir jetzt zum Buch der Offenbarung kommen. Und das ist die gegenwärtige Lage, in der sich unsere Welt befindet. Dabei geht es mir weniger darum, dass wir in einem kritischen Zeitalter leben, das alles anzweifelt, wobei das sicherlich der Fall ist. Sorgen mache ich mir vielmehr darüber, dass wir in einer Zeit leben, die voller Probleme ist, für die im Grunde genommen kein Mensch Lösungen anzubieten hat. In den Führungsetagen gibt es jede Menge Versäumnisse und falsche Entscheidungen. Und das gilt für alle Bereiche: Regierung, Politik, Wissenschaft, Bildung, Militär und Unterhaltung. Wenn die Lehrer und Professoren ihre eigenen Schulen und Hochschulen nicht leiten können, wie sollen dann ihre Schüler zu neuen Führungskräften für unsere Welt werden? Die Geschäftswelt wird beherrscht von einigen wenigen riesigen Konzernen, die eine ungeheure Macht ausüben. In den Medien hören wir viele Leute reden, doch wer ihnen nur für eine kurze Zeit zuhört, der stellt fest, im Grunde haben sie nichts zu sagen. Sie reden zwar viel, doch sie sagen nichts, was wirklich wertvoll wäre. Ich habe den Eindruck, wir haben uns hoffnungslos verheddert in einer ganzen Reihe von Problemen und Schwierigkeiten. Und niemand ist da, der dafür vernünftige Lösungen anzubieten hat. Sicher gelingt es auch immer wieder, das ein oder andere Problem für eine gewisse Zeit und auf begrenztem Raum zu lösen. Es gibt mutmachende Projekte zur Bekämpfung von Armut und Ausbeutung, den lohnenden Einsatz für eine faire Bezahlung und vieles mehr. Doch niemand ist in der Lage, solche Probleme umfassend und dauerhaft zu lösen. Wir leben in einer sehr komplizierten und schwierigen Zeit. und auch für die christliche Gemeinde ist es eine schwere Zeit. Dr. Urey war an der Entwicklung der Atombombe beteiligt und er begann einen Artikel mit den Worten: Ich bin ein Mensch voller Angst und ich will Ihnen Angst machen. Das war im Grunde der grundlegende Gedanke der atomaren Abschreckung in der Zeit des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Über 40 Jahre hielt die Welt den Atem an. Das Gleichgewicht des Schreckens wurde diese Politik auch genannt. Doch selbst wenn diese Epoche der Weltgeschichte mittlerweile vorüber zu sein scheint, an einem hat sich doch nichts geändert. In dieser Welt haben Menschen Angst, und viele suchen ihr Heil darin, den anderen ebenfalls Angst einzujagen. Winston Churchill sagte angesichts der verheerenden Zustände zur Zeit des Zweiten Weltkrieges: Vielleicht bleibt uns nur noch wenig Zeit. Und mit dem Blick auf die Nöte und Katastrophen in unserer Welt hatten und haben immer wieder Menschen den Eindruck, der Untergang der Welt naht, und vielleicht wird es nicht mehr lange dauern. Um das Bild noch düsterer zu zeichnen, sagen manche, auch die christliche Gemeinde unserer Tage sei in einem traurigen Zustand. Das mag durchaus hier und dort zutreffen, doch es ist wohl nicht die ganze Wahrheit. Natürlich hat auch die Gemeinde Jesu mitunter nur wenige oder keine Lösungen für die grundlegenden Probleme unserer Welt. Doch auch hier gibt es ermutigende Gegenbeispiele. Während viele Gemeinden in der sogenannten westlichen Welt um ihre Existenz kämpfen und manche Gemeinden immer kleiner werden, sieht es im Süden oder im asiatischen Raum teilweise anders aus. Dort erleben einige Gemeinden regelrechte Erweckungen. Menschen kommen zum Glauben an Jesus und sie verändern die Gesellschaft, in der sie leben, zum Guten hin. Und doch bleiben natürlich Probleme und Fragen offen. Und das wird auch so lange so bleiben, bis Jesus sichtbar wiederkommen wird und sein Reich endgültig auch auf die sichtbare Welt ausdehnen wird. Im Grunde genommen ist unsere Welt seit dem Zeitpunkt gefährlich, als die ersten Menschen sich von Gott losgelöst haben. Doch wie uns in der gesamten Bibel bezeugt wird, Gott hat seine Menschen nicht aufgegeben. Und daran hat sich nichts geändert. Auch das Buch der Offenbarung stimmt in diesen Grundtenor mit ein. Jesus, der Messias der Welt, der Christus und Herr des gesamten Universums, behält die Kontrolle durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Und alle, die ihm vertrauen, die werden am Ende als Sieger dastehen. Gemeinsam mit Jesus, dem Herrn und Sieger über Tod und Teufel. Daran lässt das Buch der Offenbarung keinen Zweifel. Im Jahr 1958 schrieb David Lawrence einen Leitartikel mit dem Titel »Das Chaos in der Welt«. Treffsicher beschrieb er die Probleme, doch eine Lösung hatte auch er nicht anzubieten. Wenn wir jetzt auf unsere Welt schauen, stellen wir fest, heute befindet sie sich erst recht im Chaos. Seit Jahrhunderten haben Menschen, auch solche in hohen Positionen, versucht, in die Zukunft zu schauen. Und immer wieder haben sie davor gewarnt, dass große Krisen auf uns zukommen, was ja auch immer wieder der Fall gewesen ist. Ich frage mich, was sie sagen würden, wenn sie heute lebten. Aufgrund dieser Vorahnungen hat es auch immer wieder ein Interesse am Buch der Offenbarung gegeben. Gute Ausleger der Bibel weichen bei kleineren Einzelheiten im Buch der Offenbarung voneinander ab. Doch wenn es um das grundlegende Verständnis des Buches geht, stehen sich vier grundverschiedene Auslegungsrichtungen einander gegenüber. Da sind zunächst einmal die Auslegungen, die den Inhalt der Offenbarung auf geschichtliche Ereignisse und Entwicklungen hindeuten. Das können, je nach Ausleger, kirchengeschichtliche oder weltgeschichtliche Entwicklungen sein. Das vielleicht bekannteste Beispiel dieses Auslegungsansatzes ist Johann Albrecht Bengel, ein aufrichtiger und glaubwürdiger Vertreter für die Erneuerung des christlichen Glaubens im 18. Jahrhundert. In seiner Auslegung der Offenbarung zeigt sich jedoch die Schwäche, die mit der Deutung des Buches auf geschichtliche Ereignisse hin verbunden ist. Bengel ging davon aus, das Buch der Offenbarung sei eine prophetische Schau der gesamten Weltgeschichte seit Jesus Christus. Jedem einzelnen Abschnitt aus dem Buch der Offenbarung ordnete er bestimmte Ereignisse der Geschichte zu. So erkannte er in der seines Erachtens verhüllten Sprache der Offenbarung zum Beispiel Karl den Großen, Martin Luther oder Philipp Jakob Spener. Viele Ausleger folgten Bengels Ansatz. Manche waren aber etwas vorsichtiger in ihren Deutungen. So meinten sie, etwas allgemeinere prophetische Vorhersagen für die Reformation, die Aufklärung und Bibelkritik oder für den Ersten Weltkrieg zu finden. Johann Albrecht Bengel berechnete aus seinem Deutungsverständnis für das Buch der Offenbarung schließlich den Anbruch des tausendjährigen Reiches für den 18. Juni 1837, also für einen Zeitpunkt knapp 100 Jahre nach seinem Tod. In den vergangenen Jahrhunderten sind wohl an die 200 solcher Termine berechnet worden. Rätselhaft bleibt, weshalb Menschen, die an Jesus glauben, das immer wieder versuchen. Denn Jesus hat doch ausdrücklich betont, nur der Vater im Himmel weiß die Zeit, wann das Ende kommen wird. Die Offenbarung des Johannes, auf Ereignisse der Geschichte deuten zu wollen, führt ganz offensichtlich zu willkürlichen Ergebnissen und zu falschen Ergebnissen. Drei weitere Auslegungsansätze will ich Ihnen vorstellen. Und von diesen hat jeder seinen Wert bei der Auslegung des Buches der Offenbarung. Doch auch hier ist ein wohlüberlegter Umgang mit jeder von diesen Auslegungsrichtungen geboten. Denn sie sind alle auf Ergänzung durch die anderen Deutungsweisen angewiesen. Eine dieser Auslegungsrichtungen ist die zeitgeschichtliche Auslegung. Sie stellt sich der absolut grundlegenden Tatsache, die häufig völlig übersehen wird, wenn es um die Auslegung der Offenbarung geht. Nämlich, das Buch der Offenbarung ist ein Schreiben an 7 ganz konkrete Gemeinden in der römischen Provinz Asien. So der Autor Johannes in Kapitel 1, Vers 4 seines Schreibens, das wir heute das Buch der Offenbarung nennen. Wie die Briefe des Apostels Paulus, so richtet sich auch Johannes, einer der engsten Vertrauten von Jesus, mit seinem Schreiben an ganz bestimmte Empfänger. Das heißt, das Buch der Offenbarung ist in gewisser Weise ein Brief, genau genommen ein Rundbrief. Denn die 7 adressierten Gemeinden liegen auf einer damals bekannten Postroute. Und die Reihenfolge, in der die 7 Gemeinden in Kapitel 2 und 3 genannt werden, entspricht genau dieser Route, beginnend in der Hafenstadt Ephesus. Die ersten Leser des Buches waren die Christen in den genannten 7 Städten Kleinasiens, wohl gegen Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus. Das bedeutet, das Schreiben hat etwas mit ihnen und ihrer Situation zu tun. Und es bedeutet, die Sprache, die Bilder und Zahlensymbolik ist diesen ersten Lesern vertraut. Sie haben verstanden, was Johannes ihnen geschrieben hat. Darin liegt der große Wert der zeitgeschichtlichen Herangehensweise. Lassen wir diese zeitgeschichtlichen Aspekte zum Ende des 1. Jahrhunderts außer Acht, werden wir die Offenbarung nicht angemessen deuten können. Doch manche Vertreter einer zeitgeschichtlichen Herangehensweise an das Buch der Offenbarung bleiben zu sehr dem zeitgeschichtlichen Aspekt verhaftet. Sie meinen, nur die letzten 10 Jahre des 1. Jahrhunderts seien Gegenstand der Offenbarung des Johannes. Doch das verkennt völlig das Wesen biblischer Prophetie. Denn ganz offensichtlich ist vieles auch heute noch nicht in Erfüllung gegangen, was Jesus seinem Nachfolger Johannes offenbart hat. Außer Frage steht doch, Jesus ist noch nicht sichtbar wiedergekommen. Der Satan ist noch nicht endgültig besiegt. Die Toten sind noch nicht auferstanden und gerichtet. Und der neue Himmel und die neue Erde sind noch nicht erschaffen. Die Offenbarung des Johannes ist ein Brief an Christen in Kleinasien gegen Ende des 1. Jahrhunderts. Ja, und doch ist ihr Inhalt prophetisch und betrifft weit mehr als nur die Situation der Christen im 1. Jahrhundert. Wie andere biblische Prophetien auch, geht sie über die konkrete Situation der ersten Leser hinaus und erstreckt sich bis zum endgültigen Ende dieser Welt, bis zum sichtbaren Erscheinen Jesu und bis zur Schöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Die Ausdrücke, die Symbolsprache und die prophetischen Bilder entsprechen denen des ersten Jahrhunderts. Das müssen wir berücksichtigen. Der Inhalt jedoch geht weit über das erste Jahrhundert hinaus. Eine weitere Herangehensweise ist die endzeitgeschichtliche Auslegung. Vertreter dieser Richtung verstehen das Buch der Offenbarung folgendermaßen. Ab Kapitel 2 oder spätestens ab Kapitel 4 wird jene Zeit geschildert, nachdem die Gemeinde Jesu schon aus dieser Welt weggenommen und in den Himmel versetzt wurde. Das heißt, über die ganzen Jahrhunderte, von Johannes bis heute und bis zu dem Zeitpunkt der Wegnahme der Gemeinde in den Himmel, über diese ganze Zeit schweigt die Offenbarung angeblich. Und folglich gelte das Buch der Offenbarung für alle diese Generationen nicht. Schon 1591 wurde die Offenbarung so gedeutet. Vor allem, um den Protestanten die Grundlage für ihre Deutung zu entziehen. Denn die bezogen das Babel aus der Offenbarung unbeirrt auf den Papst. Als Reaktion darauf kam damals von katholischer Seite die Behauptung, die Offenbarung behandle nur die letzten 3,5 Jahre vor dem sichtbaren Wiederkommen Jesu. Das Verdienst der endzeitgeschichtlichen Auslegung ist sicherlich dieses. Sie nimmt zu Recht wahr, dass im Buch der Offenbarung endzeitgeschichtliche Ereignisse geschildert werden. Also Ereignisse, die sich am Ende der Zeiten der Weltgeschichte ereignen. Doch die endzeitgeschichtliche Deutungsweise versteht das Ende der Zeiten nicht so, wie es im Neuen Testament dargestellt wird. Denn nach den neutestamentlichen Aussagen hat das Ende der Zeiten bereits mit Jesus und mit Karfreitag, Ostern und Pfingsten begonnen. Der Schreiber des Hebräerbriefes drückt es beispielsweise so aus: Aber Jesus ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tilgen. Jesu Opfertod an Karfreitag läutete sozusagen die letzte Zeit ein, das Ende der Zeiten. Paulus verstand das ebenfalls so, genauso wie Petrus und wie Jesus selbst. Die sogenannte Endzeit hat also längst begonnen, nämlich mit Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Und seit diesem Zeitpunkt leben wir im Ende der Zeiten. Die endzeitgeschichtliche Deutungsweise der Offenbarung nimmt das nicht wahr. Sie sieht nicht, dass die Vergangenheit seit Karfreitag und die Gegenwart schon zum Ende der Zeiten gehören. Und so raubt sie dem Buch der Offenbarung seine aktuelle Bedeutung für die christliche Gemeinde und die Menschen jetzt in unserer Zeit. Schließlich sei noch eine vierte Deutungsweise der Offenbarung erwähnt, die Auslegung auf allgemeine Glaubensaussagen hin. Diese Art, das Buch der Offenbarung zu erklären, ergänzt selbstverständlich alle anderen Auslegungsrichtungen. Denn natürlich gibt es im Buch der Offenbarung Aussagen, die auch ganz allgemein für jeden gelten, der an Jesus Christus glaubt. Doch diese Herangehensweise hat auch Extreme hervorgebracht. Da wurden alle prophetischen Inhalte wie eine störende Hülle abgestreift. Wenn die Vertreter dieser Richtung meinten, nur so lasse sich der wirkliche Kern erkennen, nämlich zeitlos gültige Glaubensaussagen, wie zum Beispiel über Treue, Umkehr, Hoffnung, Gebet, Leidensbereitschaft und so weiter. Das führt bei manchen Auslegungen dann dazu, dass so allgemein über Glauben gesprochen wird, dass es mit dem Glauben an Jesus gar nichts mehr zu tun hat. Und eben das wird dem Buch der Offenbarung nicht gerecht. Denn es ist ein Buch des Neuen Testamentes. Es ist ein christliches Buch. Denn im Zentrum der Offenbarung steht er selbst, der Christus, Jesus. In dieser Sendung haben wir damit begonnen, uns mit dem letzten Buch der Bibel zu beschäftigen, mit dem Buch der Offenbarung. In der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel folgt der zweite Teil meiner Einführung. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder zuhören und verabschiede mich von Ihnen. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.